manchmal veräpple ich auch die Leute. Wenn ich eben von etwas überzeugt bin, dann bewerte ich auch schneller und dann gebe ich eher Empfehlungen, die man auch anders sehen könnte. Ich muss halt letztendlich auch sehen, dass das sehr persönlich werden kann und ein Mensch dann einfach in eine psychische Krise reinrutschen kann. Und das Geile ist immer, wenn ich irgendwo im Harz bin, irgendjemand hat eine Oma oder eine Uroma oder einen Opa, der auch aus dem Erzgebirge stammt. Also irgendwie haben wir sehr viele Wurzeln im Erzgebirge.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Klug auf hier beim Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Benjamin Brunner und wir sind heute im Café Roscher in Annaberg-Buchholz am Fuße des Böhlbergs und haben uns Frederik Harich als Gast eingeladen. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch war ich richtig nervös und habe mich bei folgenden Gedanken erwischt. Oh Gott, er ist Psychologe. Nach den ersten paar Worten kennt er dich sicherlich in- und auswendig. Bloß nicht so viel preisgeben. Was aber dann Spannendes mit mir passierte, dieser negative Gedanke verging ganz, ganz schnell. Je mehr ich über dich lesen, erfahren und hören durfte. Und weißt du, was ich dann dachte? Wow, was für ein toller Mensch. So viel Positivität, Energie und Engagement. Auf das Gespräch freue ich mich so richtig. Lieber Frederik, Glück auf.
Glück auf, lieber Benjamin.
Der Sigmund Freud oder Ivan Pavlov des Erzgebirges. Du bist Doktor der Psychologie, Salonmusiker mit dem Faible der 20er, 30er und 40er Jahre, engagierter Mensch, hast gemeinsam mit anderen die Chorgemeinschaft Divers ins Leben gerufen, bei der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung herzlich miteinander musizieren dürfen. Und wer dir eine Freude machen möchte, darf dir gerne einen leckeren Grauburgunder Wein schenken. Und dein Instagram-Profil strotzt nur so voller Positivität, wie ich finde. Egal ob lustige Videos, einen Beitrag, dass ein Jugendlicher Tetris durchgespielt hat oder einfach nur gute Nachrichten. Meinst du, dass Social Media oder unsere Gesellschaft gerade jetzt genau das brauchen, mehr Positivität?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe auch im Vorfeld zu unserem Gespräch hatte ich auch mir die Gedanken dazu gemacht und es gibt ja in der Psychologie gibt es ja ganz, ganz viel diesen Blick auf das Negative. Wenn wir uns sagen, wir haben ein Problem, wir analysieren ein Problem und wir probieren uns damit auseinanderzusetzen, wie wir ein Problem lösen, alles wunderbar. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Wir brauchen im Grunde genommen manchmal auch genau das Gegenteil dazu, damit sich das irgendwie ausgleicht. Und das ist die positive Psychologie, das heißt die positive Sichtweise. Und da hast du mich wunderbar, ich danke dir für diese Einführung, ganz liebevoll und sehr wertschätzend. Vielen Dank dafür. Und das ist auch so etwas, wo wir manchmal auch von anderen vielleicht so eine Inspiration auch bekommen können, dass es manchmal auch auf unsere Wahrnehmung und auf unsere Sichtweise ankommt. Denn wir kennen ja alle das Sprichwort, das Glas ist halb voll oder halb leer. Es kommt ein bisschen auf meine Bewertung der Situation an, die Wahrnehmung beziehungsweise auch meine Sichtweise. Und da würde ich sagen, eignet sich auch Social Media zum Beispiel ganz gut, wenn wir an unsere Lieblingsvideos denken, an die Lieblingstiere, die wir vielleicht auch schauen. Oder wenn wir uns genüsslich vielleicht ein Pizza-Video oder ein Pasta-Video, das mache ich gern, anschauen, dann haben wir auch eine bessere Laune vielleicht. Das sind in der Regel dann erstmal nur so kleine Konnotationen, aber das macht was mit unserer Stimmung. Und ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir im Grunde genommen beides. Es gibt ja so ein bisschen die Kontroverse. Wir haben sehr viel Pessimismus vielleicht, also dass wir Dinge negativ sehen und wir uns vielleicht auch manchmal darüber aufregen, dass Dinge einfach so passieren, wie sie passieren und wir dürfen uns auch aufregen. Aber wir sollten eines nicht vergessen, wir haben eben auch die andere Kehrseite der Medaille, die auch sehr gut sein kann. Wir können uns nämlich auch an dem erfreuen, was tatsächlich Positives auch in unserer ganzen Umgebung mit für uns bereit, diese Umgebung auch bereithält. Also wir können uns quasi an dem Positiven auch eine gute Stimmung zum Beispiel holen. Natürlich soll es nicht bedeuten, dass wir die negativen Dinge wegreden oder dass wir sagen, alles ist irgendwie wunderbar und wir schütteln einmal und dann ist die Welt irgendwie kunterbunt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wie das Pippi Langstrumpf vielleicht formuliert hat. Aber wir können uns davon so ein bisschen auch was abschneiden vielleicht. Wir können zum Beispiel auch sagen, Dinge, die man noch nicht gemacht hat, warum das nicht auszuprobieren, mit einer Haltung reinzugehen, das kann ja nur gut werden. Auch das hat Pippi Langstrumpf zum Beispiel mal formuliert, also über Astrid Lindgren. Das heißt, auf meine Haltung kommt es an und nicht zu sagen, das habe ich noch nie gemacht, also wird das nicht. Und manchmal ist es eben auch, wie du sagst, die Stimmung. Und es freut mich, dass dich das so ein bisschen vielleicht doch rausreißt, weil wir uns gegenseitig auch rausreißen können. Und ich schaue bei euch zum Beispiel auch immer wieder in Stories rein und wir haben ja auch manchmal Interaktionen gehabt, wo es einfach dann noch auf die Art und Weise, auf den Ton, der die Musik macht, ankommt. Und manchmal ist es einfach auch das Wording und manchmal ist es ein Lächeln oder was Freundliches, dass auch ein Tag, der vielleicht sehr bescheiden gewesen ist, dann irgendwie mit einem anderen Ende dann in mein Herz kommt, nämlich mit dem Abschluss, dass der vielleicht jetzt nicht super gut gewesen ist, aber eher neutral, weil ich dann nochmal andere Bilder für meinen Kopf habe. Und dazu eignet sich Social Media, dazu eignet sich die Familie, dass man dann sich einfach nochmal gegenseitig inspiriert und vielleicht auch dankbar ist für das, was man vielleicht über den Tag nicht wahrgenommen hat, was irgendwie gut ist. Und dann vielleicht darauf hingestoßen zu werden, dass es eben auch das trotzdem gibt, diese kleinen Nuancen, für die man dankbar sein kann. Man nimmt natürlich die Probleme auch an. Und ich kenne selbst Zeiten, wo es mir nicht gut ging. Und da hätte mir auch jemand einen positiven Gedanken setzen wollen und der wäre nicht gekommen. Aber was wir, glaube ich, begreifen können, ist, dass es ein bisschen auf unseren Gedanken auch ankommt, wie ich in den Tag zum Beispiel reingehe. Ein Beispiel, wenn ich ein super Wochenende hatte, wo ich mich gut regeneriert habe, wo ich Pilze gesammelt habe, wo ich den goldenen Herbst jetzt, der gerade draußen ist, dann noch genossen habe, dann gehe ich in den Montag mit einer ganz anderen Stimmung vielleicht rein, weil ich entspannter bin. Das heißt, die Faktoren, die irgendwie den Stress bedeuten oder die Anforderungen, die gehe ich anders an. Wenn ich aber ein Wochenende hatte, wo ich mich sehr aufgezehrt habe, wo ich sehr viele Konflikte hatte, wo ich mich also nicht ausgeruht habe, gehe ich mit einer Anspannung rein und dieselben Faktoren, die ich sonst handeln kann, die wirken dann extrem nervig. Das heißt, ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl rein. Oder wenn ich sage, mein Lieblingstag ist der Freitag, weil Freitag für mich zum Wochenende dazugehört, dann gehe ich mit einer anderen Stimmung in diesen Tag hinein, in den Freitag, weil ich weiß, es ist Freitag, im Vergleich zum Montag, den ich vielleicht nicht so mag, weil ich sage, Montag ist Schontag, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu viel Anforderungen auf der Arbeit zum Beispiel bekomme. Und es liegt einzig und allein an dem Gedanken, es ist Montag oder es ist Freitag. Und damit haben wir immer die Möglichkeit, zu sagen oder zu sehen, was wir selbst auch in unserem Handlungsspielraum kontrollieren können. Und das ist etwas, was uns gesund hält. Das ist Resilienz. Das ist die Widerstandsfähigkeit, dass ich sage, ich packe das ein Stück weit an. Das bedeutet nicht, dass ich sage, alles ist wunderbar und wir drehen quasi unsere Perspektive in eine andere Richtung. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, guter Punkt, zu sagen, wir erkennen natürlich auch Probleme an. Und das ist auch wichtig, wenn ich einen Menschen habe in einer Problemperspektive. Und trotzdem ist es die Möglichkeit, eine Alternative vielleicht auch dahingehend zu sehen, ob man nicht doch bei all den Problemen, die man vielleicht auch hat, weil man vielleicht doch pessimistisch tendenziell eher von der Persönlichkeit her ist, ob es nicht doch etwas gibt, was einen zufrieden machen kann und man vielleicht ein bisschen vergessen hat, das eben auch noch zu sehen.
Aktuell merken wir große Spannungen in der Gesellschaft, in der Politik und im Miteinander. Wie begegnest du Menschen, die partout auf ihrem Standpunkt ihrer Meinung beharren?
Also ich nehme das auch wahr, dass es Menschen gibt, die eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Meinung haben. Und ich habe dort zwei Sichtweisen drauf. Das eine ist, dass eine Prinzipientreue ja auch etwas Positives ist, weil Menschen eine ganz klare Meinung haben, weil sie Stellung beziehen zu einer Sache. Wir dürfen aber nicht vergessen, je mehr ich quasi eine Prinzipientreue habe, umso mehr wird es schwierig, mich auch zu öffnen zu den Dingen, die ich vielleicht selbst gar nicht so richtig verstehen kann, beziehungsweise wo ich vielleicht auch merke, ich komme in so eine ablehnende Haltung. Das heißt, je mehr ich mich verbeiße in eine Sache, umso mehr habe ich dann natürlich auch die Anspannung. Diese Anspannung kann auch bei gerade Menschen, die sehr auf ihre Meinung beharren, kann das dazu führen, dass man dann sehr schnell auch in Bewertungsmuster reinfällt, wo man andere zum Beispiel auch ablehnt. Und wir wissen zum Beispiel, dass wir gesünder leben beziehungsweise auch eine höhere Resilienz haben, wenn wir uns ein Stück weit auch anpassen können. Und Anpassung bedeutet so ein Stück weit auch diese Veränderungen, die passieren oder wir sagen manchmal auch der Wandel der Zeit, also ein gesellschaftlicher Wandel, dass wir darauf ein Stück weit darauf reagieren können und uns anpassen können mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen und gleichzeitig auch mit unserem Verhalten und unserem Erleben. Das heißt, wir sehen bestimmte Dinge, reagieren darauf. Und dann können wir das in unseren Standpunkt auch vereinbaren oder mit diesem vereinbaren oder das ergänzen. Das heißt, wir bleiben trotzdem offen. Und je prinzipientreuer ich bin, also je klarer ich eine Haltung habe, umso mehr habe ich letztendlich auch Stress, weil ich dann merke, alles, was dann draußen rum irgendwie anders ist oder ich mich eigentlich anpassen müsste, das lehne ich ab. Und eine ablehnende Haltung empfinde ich bei Menschen, die dann sehr stark auf diesen Meinungen beharren, empfinde ich dann auch nicht so, dass ich sage, da bin ich dann irgendwie selbst doch persönlich zugewandt, weil es dann auch unglaublich schwer ist, einen gemeinschaftlichen Diskurs zu finden. Und ich erkenne das manchmal auch, dass es dann halt wirklich zu einer aggressiven Grundhaltung kommen kann. Aber es spricht nichts gegen eine ganz klare Meinung und ein klares Bild. Und ich glaube, die momentane gesellschaftliche Situation, die zeigt ja auch auf, dass Menschen ihre Meinung auch sehr klar und offen äußern. Wir hatten dieses Jahr unseren Fachtag zum Thema Diversität, also das heißt Vielfalt. Und da geht es jetzt nicht um Gendern oder Ähnliches, sondern es geht darum, wie wir mit Unterschiedlichkeit umgehen. Und das betrifft ja so ein bisschen auch unser gemeinschaftliches oder gesellschaftliches Thema. Und da war der Herr Asbrock, das ist ein Prof aus Chemnitz, der hat einen sehr schönen Vortrag gehalten und der hat den Tipp gegeben, wir sollten Kontakte schaffen. Das heißt, wenn wir also unterschiedliche Meinungen haben zum Beispiel oder wenn wir Unterschiedlichkeit in unseren Sphären irgendwie wahrnehmen, das kann auch ein Generationenthema sein, die ältere Generation, die jüngere Generation. Wir brauchen zuallererst einen Kontakt, damit wir eine Möglichkeit haben, ein positives Erlebnis zu schaffen. Und ein positives Erlebnis kann zum Beispiel auch eine Offenheit der Kommunikation sein. Und da bin ich bei dem Begriff Toleranz. Toleranz bedeutet nämlich dann auch die Meinung zu akzeptieren eines anderen, ohne diese dann auch zu bewerten und den Menschen abzuwerten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn wir also über die Zusammenführung, den Kontakt zwischen zwei unterschiedlichen Positionen sprechen und wir sagen, das sind auch sehr extreme Positionen, die aufeinandertreffen, dann ist es wesentlich, glaube ich, auch über Kommunikationsformen zu sprechen. Und da erinnere ich mich immer wieder an die Grundschule. Das ist auch das, wenn ich in die Schulen gehe oder wenn ich auch in Workshops, auch im Erwachsenenalter dann quasi mit den Teams arbeite. Wir hatten das schon mal, nämlich spätestens in der dritten oder vierten Klasse gab es die goldene Regel. Und die goldene Regel ist für mich zum Beispiel ein wunderbares Zusammenspiel oder ein Indikator dafür, wie wir Toleranz leben können. Nämlich, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das ist im Grunde genommen die Haltung, die wir bräuchten, damit wir auch mit Extrempositionen aus meiner Sichtweise heraus gut umgehen zu können. Weil es letztendlich um eine Akzeptanz geht und dann darüber die Toleranz. Und dementsprechend würde ich das vollkommen unterstützen. Die Toleranz ist eine Möglichkeit als Wert, dass wir trotz dieser Diversität vielleicht auch von Meinungen gut miteinander zusammenarbeiten können zum Beispiel und auch leben können. Aber gleichermaßen ist es immer ein wichtiger Punkt, auch die Bewertungsmuster zu prüfen. Weil aus meiner Sichtweise heraus ist sowas wie Diskriminierung oder in Schulen Mobbing zum Beispiel, also aufgrund von Andersartigkeit oder bestimmten Merkmalen, ganz spezifischen Merkmalen, das ist etwas, was unfair ist, weil es dann sehr persönlich wird. Und ein Mensch, der persönlich abgewertet wird und als wertlos dann irgendwie dieses Gefühl entwickelt oder vielleicht sogar abgestempelt wird, ich muss halt letztendlich auch sehen, dass das sehr persönlich werden kann und ein Mensch dann einfach in eine psychische Krise reinrutschen kann. Und das finde ich, also einen Menschen zu verlieren, finde ich grundsätzlich auch im psychischen Sinne oder psychologischen Sinne sehr, sehr, sehr schade. Und wir sind in diesem Hamsterrad, und da ist jeder von uns drin, wir sind so beschleunigt, dass wir manchmal über die Kommunikation möglicherweise oder die Kommunikationsform, das kann auch in der Familie sein, gar nicht mehr uns die Gedanken machen. Und ich hatte jetzt in einem Verein in Raschau, hatte ich einen Kommunikationsvortrag, das ist so gedacht, also über Kommunikation zu sprechen, Hammers Berett. Das ist ein Verein, Refugium heißt der, und da sind wir zusammengekommen und da ging es um so die Kommunikation zwischen den Generationen und zwischen den Menschen, und jeder hat seine Beispiele und fängt dann irgendwann drüber nachzudenken, wenn wir den offenen Diskurs haben, ja, so ging es mir auch schon mal und da habe ich auch jemanden abgewertet oder dann habe ich jemanden voreilig bewertet. Uns Menschen passiert das, und ich glaube, wir können die Kinder hernehmen, wir können uns aber auch immer wieder selber den Tipp geben, wir haben das alle mal gelernt zum Beispiel oder wir haben das alle mal erfahren, dass es sich irgendwie nicht gut anfühlt, wenn jemand uns das Gefühl vermittelt, du bist wertlos, ne? Du bist nicht wertvoll. Und viele Menschen, wenn ich die frage, auch in Workshops zum Beispiel, was erhoffen sie sich denn auf einer kooperativen, kommunikativen Basis, dann gibt es immer drei Sachen. Kommunikation auf Augenhöhe, Offenheit in der Kommunikation und Respekt / Wertschätzung. Also Wertschätzung wollen alle. Offenheit in der Kommunikation, also dass man auch mal eine negative Rückmeldung geben kann oder eben einen Extremstandpunkt hat und auf der anderen Seite auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn ich aber jemanden aufgrund der Meinung bewerte und wirklich abwerte, dann bin ich nicht auf Augenhöhe. Und deswegen ist es immer wichtig, das bei sich selbst auch mal zu prüfen. Und ich finde immer, die goldene Regel ist so mein Standardbeispiel, weil das eben jeder irgendwann mal schon gehört hat, was das bedeutet. Aber wir führen es manchmal nicht im Verhalten dann aus, weil es uns manchmal wegrutscht. Und das wäre dann der andere Strang, weil ich vielleicht auf diese goldene Regel verzichte. Kann natürlich auch sein, die Intoleranz zum Beispiel.
Krisen als Chance sehen, das ist ein Zitat von dir. Das klingt direkt irgendwie nach Erzgebirge, einer Region, die sich immer neu erfinden musste und gewappnet ist für Transformation. Was bedeutet Krise als Chance sehen für dich persönlich?
Für mich persönlich bedeutet das, dass wir in unserer Widerstandsfähigkeit auch immer wieder mit Widerständen zu kämpfen haben. Und das finde ich ganz bezeichnend. Wenn wir also sagen, wir sind resilient und das ist gut für unsere Gesundheit, also wir sind widerstandsfähig und belastbar, dann brauchen wir manchmal die Widerstände auch erst, um voranzukommen. können ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn ich in die Schule gehe, wenn ich von der Kita in die Schule übergehe, in die Grundschule, dann ist das eine kritische Lebenszeit, weil ich dort erstmal mit neuen Anforderungen zu tun habe. Das heißt, ein Kind kann dort in eine kleine Krise rutschen. Das Kind bekommt das aber hin, weil das unser Organismus einfach mitnehmen kann und diesbezüglich sich auch anpassen kann. Und damit ist diese Krise Chance dafür, sich weiterzuentwickeln. Und so sehe ich auch die Krise in unserem Erwachsenenalter zum Beispiel oder gänzlich im Leben, dass wir aus jeder Krise auch etwas mitnehmen können. Ich war in der 11. Klasse mal und da hat es mal eine Schülerin so formuliert: Optimismus, eine optimistische Grundhaltung ist für mich auch, wenn ich eine vermeintliche Niederlage erlebt habe, wenn ich mal nicht die Leistung gebracht habe, die ich mir gewünscht habe oder die in meiner Vorstellung da ist, dann kann ich daraus lernen, was ich beim nächsten Mal irgendwie anders machen kann. Auch das ist das Lernen aus einer Krise im Grunde genommen und das kann eine Chance sein. Und wenn ich zum Beispiel, und das ist für mein eigenes Seelenheil, ist es auch extrem gut, wenn ich eine Tendenz habe, perfektionistisch zu sein, werde ich immer auch mehr Stress dadurch haben, weil ich an Dinge irgendwie perfektionistisch herangehe. Mir das aber auch zu erlauben, nicht immer perfektionistisch sein zu müssen und vielleicht dann nicht immer am Wochenende Holz zu machen zum Beispiel, sondern dann wirklich auch mal was anderes zu machen, das nimmt mir manchmal auch diesen Druck raus. Das heißt, auch mal an die Grenze zu gelangen und dann nachzudenken darüber, wie kann ich da bei mir selbst ansetzen und dann vielleicht auch zu sagen, nee, hier habe ich die Grenze erreicht, hier bin ich zum Beispiel krank gewesen, als ich eigentlich Urlaubszeit hatte, was so der Klassiker ist. Da ist es doch eigentlich sinnvoll, aus diesem Punkt einfach zu lernen und dann zu sagen, okay, ich passe das ein bisschen an, ich mache ein bisschen anderes Zeitmanagement oder ich plane mir den Urlaub oder die Zeit vor dem Urlaub irgendwie anders. Und das ist Krise als Chance. Das bedeutet nicht, dass wir alles, was Negatives passiert, für manche Dinge können wir auch nichts. Ne? Wenn wir plötzlich eine Diagnose irgendwie haben, dann kann man schlecht vermitteln, dass diese schwere Diagnose zum Beispiel dann eine Chance ist. Ne? Das ist damit nicht gemeint. Es ist mehr auch wieder so die Haltung gemeint, glaube ich, dass wir im Kopf immer eine Chance auch dahingehend sehen, dass Dinge möglicherweise auch aus Gründen passieren und wir dann einfach den Schritt ein Stück weit weitergehen, zu schauen, was mache ich jetzt damit? Na, wenn wir zum Beispiel auch beim Arbeitgeber, wenn wir beim Chef irgendwie ein Gespräch hatten und wir haben uns nicht so gut ausdrücken können und wir gehen aus der Situation heraus und denken, ach, hättest du das vielleicht mal so und so formuliert? Hättest du die Botschaft vielleicht auch anders vermittelt? Dann haben wir immer die Chance, beim nächsten Mal das irgendwie anders und vielleicht auch besser zu machen. Und das ist quasi so eine Haltungsweise, dass ich auch mir immer wieder die Chance gebe, nicht immer alles zu wissen und nicht alles können zu müssen. Und dementsprechend ist es manchmal auch gut, eben sich die Chance zu geben, eben auch mal eine Krise, eine kleine Krise zu haben zum Beispiel und daraus zu lernen. Ich würde sagen, das Essentielle ist, die Krise vorzubeugen. Das heißt, wir wollen Krisen vorbeugen, indem wir zum Beispiel wissen, dass wir einmal pro Woche Sport treiben oder ein- bis zweimal in Bewegung sind oder dass wir was für unsere Familie machen, dass wir Quality Time haben, dass wir vielleicht auch manchmal Me-Time haben. Das ist die Vorbeugung der Krise. Wesentlich ist manchmal aber, dass ich die Krise tatsächlich auch erlebt habe. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die zum Beispiel das Burnout erlebt hatten, die dann nach dem Burnout gesagt haben, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe in diesem Hamsterrad ganz, ganz viel gemacht und am Ende wusste ich gar nicht mehr, warum ich dieses Hamsterrad drehe. Das heißt, warum ich immer wieder das beschleunige. Ich wusste es einfach nicht mehr. Und nach dieser Krise zum Beispiel ist den Menschen dann klar geworden, ich muss die Prioritäten anders setzen. Da gibt's Familie, da gibt's Verein, da gibt's Ehrenamt, da gibt's einfach auch den Gang zum Nachbarn im Erzgebirge, wo man einfach quatscht, wo man in vielleicht auch ein gemütliches Feierabendbier trinkt. Also etwas, was man sonst überhaupt nicht in seinem Kopf oder in seinem Mindset hatte, weil das eigentlich vergessen gewesen ist. Und da ist manchmal eine Krise auch notwendig, damit ein Türöffner stattfindet vielleicht oder manchmal auch das Kind so leicht in den Brunnen hinabrutscht, damit wir ein Umdenken anstreben können. Und damit ist es quasi auch eine Möglichkeit, dass ich das einmal erfahre und dann meine Schlussfolgerung ziehe. Jetzt soll ich aber natürlich auch nicht provozieren, dass ich in eine Krise reinrutsche. Also deswegen beugen wir das vor, indem wir so ein Stück weit auch vielleicht den Zusammenhang erkennen, was bedeutet für mich Krise, woran erkenne ich zum Beispiel, dass ich Stress habe, also was ist meine individuelle Stressreaktion, woran mache ich fest, dass ich vielleicht auch dazu neige, dass der Stress auch manchmal von mir selbst kommt. Und dann kann ich das vorher auch abfedern, weil ich ja mit mir die besten Erfahrungen habe. Das setzt aber voraus, dass ich es ein bisschen reflektiere. Aber so läuft das, dass ich dann noch die Krisen irgendwann nicht mehr habe. Je mehr wir selber erfahren, umso mehr schaffen wir das dann auch, dass wir zukünftig einfach gewappnet sind. Also ich hatte eine Zeit, wo ich tatsächlich so im Job und in dem gesamten Arbeitskontext extrem erschöpft gewesen bin und wo ich auch gemerkt habe, dass ich lange Zeit über einer Grenze gearbeitet habe. Und diese Zeit habe ich, das hat eine gewisse Zeit auch gedauert, also aus einer Krise rauszukommen, bedeutet auch nicht von heute auf morgen, sondern es brauchte so ein Stück weit Veränderungen im, ja, möchte ich sagen, im ganzheitlichen Sinne, also an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Aber je mehr man in dieses System dann auch Veränderungen reingebracht hat und je mehr das auch von den Leuten, die dann im System auch irgendwie eine Rolle spielen, dann unterstützt wurde, also dass man auch was anders macht, auch Nein sagt zum Beispiel, so der Klassiker, oder am Zeitmanagement etwas tut oder dann eben nicht immer jedes Wochenende zum Beispiel in die Heimat fährt, weil man dann nochmal die Zeit alleine verbringen möchte, weil der Körper einfach sagt, jetzt mal Me-Time dran, dann wurde das immer besser. Und damit hat man irgendwann so ein Stück weit auch eine Einstellungsänderung und eine Systemänderung. Und Systemänderung meine ich damit das eigene System, also indem man einfach sagt, die Work-Life-Balance, die sieht jetzt anders aus oder ich mache andere Abläufe in meinem Wochenplan. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Krisen wieder geben wird, aber es gibt zum Beispiel aufgrund dieser Krisenzeit, würde ich schon sagen, habe ich einfach eine höhere Stabilität dann auch in Situationen, die dann kritisch werden, mich erstens darauf zu verlassen, dass ich das auf jeden Fall überstehen kann, zum Beispiel, und auch gut überstehen kann, aber gleichzeitig weiß ich auch, worauf es ankommt, damit ich das wieder in den Ausgleich bekomme. Weil die Psychologie ist dahingehend immer, wir haben Belastungsfaktoren, die wir auch nicht ändern können, und wir haben auf der anderen Seite immer unsere Schutzfaktoren. Und wir müssen immer diesen Ausgleich, sollten für unsere Gesundheit immer diesen Ausgleich anstreben, weil wir immer Zeiten haben werden, wo wir über unsere Grenze sind, also wir zu viel leisten. Und dementsprechend muss ich das immer mal wieder in die Waage bringen. Und das ist quasi mit dem ganz großen Stichwort Selbstfürsorge verbunden. Wir haben vielleicht früher mal gelernt, dass wir uns erst um alles andere kümmern, ehe wir uns um uns selbst kümmern. Aber Selbstfürsorge sagt genau das andersherum. Nämlich, ich sollte mich ab und zu, und das kann man jeden Tag machen. Durch die Krise habe ich dann irgendwann die Erkenntnis gewonnen, es ist eigentlich jeder Tag möglich, es ist jeden Tag möglich für mich selbst was zu tun. Weil wenn ich etwas für mich selbst tue, kann ich mich auch um die anderen Sachen besser kümmern. Ich investiere quasi in meine Gesundheit, um fit zu bleiben.
Wenn du mit Menschen arbeitest und ihr gemeinsam Ziel erreicht, merkst du, dass da auch etwas zurückkommt, beziehungsweise eure Erfolge auch ansteckend sind für weitere Menschen?
Ja, das ist, also wenn ich von unserem Verein zum Beispiel ausgehe, dann haben wir so den Auftrag ein Stück weit, den hatte ich selber mal so auch formuliert, als wir probieren, die psychologischen Grundlagen ein Stück weit in die Anwendung zu bringen. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass es gar nicht immer nur um Informationsvermittlung oder Aufklärung über irgendwas geht, ne? Also zum Beispiel über das Thema Mobbing aufzuklären, sondern das, was Menschen vor allem hängen bleibt und wo wir auch ganz viel Motivation schaffen können, sind einfach die Kontakte und die Erlebnisse. Und diese Erlebnisse, die müssen gar nicht so explizit mit einer Basis verbunden sein, mit Informationen, sondern es ist einfach das Happening, was entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir zum Beispiel auch den Enthusiasmus so als ganz wesentlichen Motor, warum wir auch lernen zum Beispiel. Wenn ich enthusiastisch, intrinsisch bei einer Sache bin, na, dann sollte ich auch gar nicht sagen, mach das mal noch mehr, sondern ich mach's aus dem Gefühl heraus, weil sich das einfach gut anfühlt. Und das kann natürlich ansteckend sein, wenn wir... Also ich habe lange Zeit Fußball gespielt und ich war in verschiedenen Ensembles, wie du es ja am Anfang auch gesagt hast. Also Musik war zum Beispiel etwas, was mich immer umgetrieben hat. Und diese Kontaktmöglichkeit bei Musik bedeutet, dass wir auch voneinander so ein bisschen profitieren können. Weil jemand vielleicht mit einer richtig guten Idee kommt und da settle ich auf und ich lasse mich dort auch so ein bisschen mitziehen. Und das ist aus unserer Vereinssicht her, ist dieses Zusammenspiel mit Akteuren zum Beispiel auch, wenn ich so an kulturelle Stätten denke oder wenn ich so an bei uns vor allem auch Behindertenwerkstätten denke, die mit uns zusammenarbeiten, dann springt dieser Funke einfach auch über und man kann Leute auch begeistern. Es ist dann manchmal auch, und das finde ich ist auch erzgebirgisch, dann ist es dieser gemeinschaftliche Gedanke. Ne? Jetzt kommt bald wieder auch die Weihnachtszeit und da ist ja immer Gemeinschaft spielt eine Rolle, Solidarität und man trifft sich im Dorf, man hat so Zivilcourage und man überlegt, wie kann man noch mehr ein Happening im eigenen Dorf oder in der eigenen Gemeinde draus machen, was Weihnachten für uns bedeutet. Und das ist etwas, oder was ganz Einfaches, wenn ich mit einem Lächeln auf Arbeit gehe, deswegen diese Positivität, ne, wie du das wunderbar formuliert hast, ist etwas, was ansteckend auch ist. Ne? Das heißt, wenn ich mit einem Lächeln auf einen Menschen zugehe, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass dieser Mensch zurücklächelt, weil wir auch Spiegelneuronen haben. Und die Spiegelneuronen, ähnlich wie beim Gähnen, bedeuten, dass wir dann noch zurücklächeln. Das heißt, Lächeln und auch Optimismus und Freude kann eben auch ansteckend sein. Und es ist natürlich für unseren Geist und für unser Seelenheil ist es viel, viel besser, im Flow zu sein, im positiven Flow, als wenn ich mich die ganze Zeit über etwas aufrege. Und auch da sehe ich das Erzgebirge, die Erzgebirger regen sich manchmal auf. Klar, die dürfen auch frustriert sein, aber was die dann am Ende machen, ist, den Handlungsspielraum zu checken und dann machen wir aus das Beste draus. Und damit haben wir wieder dieses Gemeinschaftliche und Solidarische, wo wir uns gegenseitig einfach das Feuer dann geben, dass wir gemeinsam brennen können. Im gesunden Maß.
Erst vor wenigen Tagen habe ich etwas über das Co-Projekt Divers gelesen. Dort bist du Mitinitiator. Menschen mit und ohne Handicap dürfen in Gemeinschaft musizieren. Franz von Assisi meinte einmal, ein guter Gesang wischt den Staub von der Seele. Spürst du das dort auch bei den Menschen und was macht das Co-Projekt mit ihnen und auch ganz persönlich mit dir?
Ja, coole Nummer. Muss ich sagen, kann ich kurz ausholen. Im Februar in diesem Jahr hatte ich nach einem Auftritt so die Idee, man könnte das eigentlich mal tatsächlich so als eine Möglichkeit sehen, um Menschen, wo man möglicherweise nicht immer hinblickt, weil die so ein bisschen vielleicht hinten runterfallen und dadurch, dass ich auch viel in Behindertenwerkstätten schon beraterisch tätig gewesen bin, kam mir die Idee, man könnte das mal machen, was es auch schon mal in Chemnitz gab, mit dem Gebärdenchor, den ich selbst erlebt habe, mal ganz früher. Und da kam mir nachts die Idee, als ich dann so beschwingt in einem guten Auftrittsfeeling noch gewesen bin, man könnte das eigentlich tatsächlich mal in die Tat umsetzen. Und Menschen mit und ohne Handicaps, das ist so eine Projektsparte, die wir auch bedienen, so ein bisschen bei uns im Verein. Und gesagt, getan. Und ich habe dann gesucht, wer da möglicherweise in Frage kommt, habe dann die Invitas Behindertenwerkstatt gefunden, die Frau Schubert-Unger zum Beispiel, die da ganz, ganz viel auch Offenheit hat für solche Aktionen. Und habe dann mit Steffen Kind auch einen renommierten Erzgebirger quasi gefunden, Botschafter des Erzgebirges, Leitung des Erzgebirgsensembles Aue und gleichzeitig ein sehr guter Freund von mir. Und wir haben dann gesagt, wir bringen das mal auf die Platte. Und das macht natürlich unglaublich was mit den Menschen. Anke Engelke zum Beispiel 2013 hat mal das Glück gesucht und da gab es mal eine Fernsehreihe dazu und die hat auch sich den Chor hergenommen, die Chorgemeinschaft. Und wir wissen auch aus Studien und aus der Wissenschaft heraus, zum Beispiel Thomas Schäfer, mit dem ich in Chemnitz auch zusammengearbeitet habe, der dort ganz, ganz viel auch geforscht hat, der sagt, es ist emotionsregulativ sehr sinnvoll. Das heißt, über Musik kann ich Emotionen verarbeiten und eben Positivität, also positive Emotionen schaffen. Gleichzeitig haben wir Gemeinschaft. Da haben wir so das soziale Miteinander, das heißt auch das Wohlbefinden steigert sich. Und vor allem ist bei Menschen mit und ohne Handicaps der Gedanke da, wir schaffen was gemeinsam. Das heißt, wir haben eine Inklusion und wir machen das uns so schön, dass es einfach ein Happening ist. Und ich habe, das sind immer Proben dann montags gewesen und ich hatte jetzt auch wieder mit Steffen kurz gesprochen dazu und er ist dort auch selber Feuer und Flamme und es inspiriert ihn, wie die Menschen das auch aufgreifen in seiner Leitungsposition und manche wissen das noch, was Singen ist für von früher zum Beispiel und die freuen sich einfach darüber, dass sie wieder mal singen können. Und Glück auf, der Steiger kommt zum Beispiel zu singen, ist etwas, was wir im Stadion zum Beispiel machen, was viele auch bei musikalischen Veranstaltungen und Festivitäten machen und hier ist es quasi angeleitet und das wird, so habe ich Steffen auch verstanden, in seiner Erzgebirgsweihnacht dann noch aufgeführt. Also macht's ganz viel mit den Menschen, die können sich dort selbst verwirklichen, sie bekommen emotional und kreativ einfach mal eine ganz, ganz große Plattform, wo man auch mal sein kann, wie man ist und nicht nur auf die Tätigkeit, die man sonst hat, in der Behindertenwerkstatt zum Beispiel oder Wohnstätte, dann noch begrenzt ist. Und es hat natürlich auch eine sehr gute Botschaft, weil die Botschaft ist, dass egal, wer da irgendwie mit drinsteckt, jeder kann dazukommen und es ist einfach ein gutes Wording letztendlich. Und das Besondere ist auch, dass hier der Landkreis Erzgebirge auch mit dabei ist. Das ist quasi Förderer und du hattest ja auch gefragt, was es mit mir macht. Ich finde das sehr schön, weil das ja nur ein Gedanke jetzt irgendwann mal nachts von mir gewesen ist und ich habe den dann einfach nur geteilt. Und ich finde das bemerkenswert, dass es nicht darum geht, wer diesen Gedanken irgendwann mal hatte, sondern dass man das ins Laufen bekommt. Und das ist auch etwas, wie ich finde, wenn ich so immer wieder ins Erzgebirge komme, man kann sich auf die Leute auch immer wieder verlassen und man weiß, woran man ist. Und man kann dann sagen, mach du das mal und es wird auch gemacht. Und das ist so das Schöne daran, wenn man einen Gedanken hat, diesen auch weiterzutragen und zu sagen, wir versuchen das zu initialisieren und gleichzeitig aber auch dann wirklich nachhaltig zu gestalten und das aufrechtzuerhalten. Und dann kommt das eine zum anderen, weil die Erzgebirger sich eben grundsätzlich auch sehr nah sind und gemeinschaftlich denken.
Lieber Frederik, unsere Podcast-Zeit schreitet voran. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar kurze Fragen für dich. Was ist das Erzgebirge für dich? Was macht es aus und warum bist du so stark verwurzelt mit deiner Heimat?
Also ich liebe das Erzgebirge, weil ich hier wirklich, wenn ich irgendwie in die Natur sei es, aber auch in die Gesellschaft komme, merke ich, wie mein Körper runterfährt, weil das einfach total vertraut ist und mein Körper das empfindet, dass es ganz, ganz selbstverständlich ist. Ich habe ja ganz viele Werte und Normen beigebracht bekommen, von meinen Eltern natürlich, aber auch von, von Schule, von meinem Fußballverein damals, auch durch das Ensemble, wo wir auch manchmal im Vergleich ganz woanders gewesen sind. Wir haben insgesamt 12 Bundesländer irgendwo mal bereist. Also wir waren unterwegs und trotzdem muss ich sagen, es ist immer wieder schön, ins Erzgebirge zurückzukommen. Und das, was ich mit dem Erzgebirge vor allem verknüpfe, ist Netzwerk. Also Netzwerk und diese Verbundenheit. Weil ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gedanken hätte und eine Idee, wüsste ich 3 Leute, die ich anrufen könnte und die würden sofort sagen, mach mal, ist mega, machen wir und ich habe noch einen Gedanken dazu und wir müssen auch gar nicht großartig uns im Arbeitskreis erstmal zusammenfinden, sondern jeder weiß, was er dann noch irgendwie beitragen kann. Und das ist so das, was sich so die letzten 20 Jahre wirklich durchgezogen hat, dass dieses Netzwerk immer wieder wächst und man weiß, man kann jemanden anrufen, man kann jemanden von der Presse anrufen und nachfragen, gibt es da eine Möglichkeit, man kann jemanden bei der Technik zum Beispiel anrufen im kulturellen Bereich, man kann jemanden aus dem Handwerk anrufen, ich bin handwerklich völlig unbegabt, aber man weiß, an wen man sich wendet. Und das, finde ich, ist das Tolle am Erzgebirge, was ich immer wieder feststelle, dass einfach sehr viel geht und dass es eine Basis gibt, die man auch immer wieder bedienen kann. Und das finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft, dass man sich dort selbst verwirklichen kann im gemeinschaftlichen Rahmen. Und das Geile ist immer, wenn ich irgendwo im Harz bin, irgendjemand hat eine Oma oder eine Uroma oder einen Opa, der auch aus dem Erzgebirge stammt. Also irgendwie haben wir sehr viele Wurzeln im Erzgebirge.
Was bringt dich so richtig auf die Palme?
Also da möchte ich unterscheiden. Es gibt eine große Sache und eine kleine Sache. Die kleine Sache, ich bin sehr ungeduldiger Mensch in Supermärkten. Das ist meine Challenge immer. Wenn ich an der Kasse stehe und 10 Leute an einer Kasse dann schon stehen und keine zweite Kasse geöffnet wird und dann eine Kassiererin oder ein Kassierer, es funktioniert nicht, das drüber zu ziehen, was dann abkassiert werden muss und die läuft dann in den Supermarkt noch rein, weil sie ein alternatives Produkt braucht. Das ist für mich eine Challenge. Das heißt, da bin ich dann leicht frustriert, aber das kriege ich mittlerweile über die Jahre hinweg, hat sich das auch gegeben, da bekomme ich das irgendwie hin und bleibe achtsam und reg mich nicht auf. Aber das viel Größere, was mich frustriert, ist Intoleranz tatsächlich. Also Intoleranz ist etwas und Toleranz ist für mich an bestimmten Stellen einfach überhaupt nicht verhandelbar, weil es für mich einfach im Zusammenleben dazugehört. Wir hatten das ganz am Anfang schon und Intoleranz bedeutet für mich, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass Menschen diskriminiert werden und vor allem, wenn ich an die Schulen auch denke, immer als Beispiel, wenn es um Mobbing geht. Wir neigen sicherlich alle auch mal dazu zu bewerten und vielleicht ist es auch besser zu sehen als andere und nicht darüber nachzudenken, was es mit einem Gegenüber macht. Es ist dann immer wieder die Frage, wie ich es einfange. Auch das hat was mit Kommunikation zu tun. Aber grundsätzliche Ablehnung aufgrund von Merkmalen oder einer sexuellen Präferenz oder ähnliches, das frustriert mich. Und das ist, finde ich, einfach kein gutes gesellschaftliches Miteinander, weil es eben nicht der goldenen Regel entspricht. Das ist mein Prinzip.
Was ist dein Happy Place für deinen Geist und für deine Seele und wo ist dein Lieblingsplatz im Erzgebirge?
Ja, der Lieblingsplatz, der ist bei Schwarzenberg und zwar Richtung Waschleite. Und zwar gibt's da die Gelbe Birke und die Gelbe Birke ist so ein Ausflugsort. Also da sind wir immer zum Männertag früher, ne, mit Bollerwagen losgezogen. Und dann hat dieser Ort aber nochmal eine andere Konnotation bekommen, weil ich im Kulturbetrieb im Erzgebirgskreis jahrelang, ich glaube an die 15 Jahre, habe ich Abenteuerwanderungen mitgestaltet. Und selbst als ich schon aus dem Kulturbetrieb raus war, kam ich immer wieder zurück. Auch das ist immer diese Verbundenheit. Und dort haben wir immer eine Osterwanderung gemacht. Das war die Mutter oder der Vater aller Wanderungen. Nämlich haben wir dort eine Bärenwanderung gemacht und da sind wir dann losgezogen und mit Osterhase und der jetzige Chef vom Kulturbetrieb zum Beispiel war dort der Osterhase und ich war immer der Bär. Und dann hatten wir noch einen zweiten Bären und das hat für mich so eine Komponente gehabt. Da ist einerseits Ruhe, da ist Natur, da kann man sich hinsetzen, da kann der Kopf mal einfach ausgestellt werden. Und ich habe so eine ganz, ganz große, positive Erinnerung daran, wie schön diese Abenteuerwanderungen gewesen sind. Für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben für Kitas. Also es war für wenig einfach ganz viel zelebriert und einfach ganz viel positive Energie geschaffen, die dann auch mit der Natur verknüpft gewesen ist. Und dann gab es noch einen anderen Happy Place. Das ist in Schwarzenberg auf dem Markt. Da gibt es so eine ganz, ganz große alte Eiche. Die steht unter Naturschutz. Und da habe ich mich früher und mache ich auch öfters noch mit einem Kaffee einfach hingesetzt und habe dort den Kopf ausgestellt, weil es auch nicht immer gut ist, immer wieder sich Gedanken zu machen, weil man ja auch irgendwie mal runterkommen kann und soll.
Bist du immer Psychologe und versuchst du immer alles zu analysieren?
Das denke ich, kann man. Also tatsächlich geht das, weil das ja so ähnlich, wie du es auch schon vorhin beschrieben hast, ist, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann macht mich das als Person auch irgendwie aus. Und ich glaube, das findet sich auch bei mir. Ich würde sagen, das ist so eine ganz große Sinnhaftigkeit, die ich mit der Psychologie verknüpfe. Aber immer bezogen darauf, in Gedanken zu setzen, wie man vielleicht auch Dinge anders sehen kann, wie man Dinge verändern kann. Und dementsprechend ist das auch meine Challenge, dann irgendwann an den Stellen zu sagen, jetzt das Psychologische mal weg. Und nicht drüber nachzudenken und vielleicht auch mal wirklich eher bei den eigenen Bedürfnissen achtsam zu sein und den Kopf einfach wirklich auch auszustellen. Aber es geht immer und ich mache es auch gern, weil es einfach gut ist, wenn es Menschen gibt, die mitdenken und wo ein Mensch dann auch, selbst wenn er einsam ist, jemanden hat, den er irgendwie kontaktieren kann. Und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches. Und so geht's, glaube ich, auch, wenn ich an Handwerker denke, an Physiotherapeuten, die können wahrscheinlich auch einen Beckenschiefstand, die Physiotherapeuten, sofort sehen, ne? Und sind dann sofort im Game drin, okay, was bräuchte der Mensch zum Beispiel? Gehe ich da mal hin, frage ich da mal nach. Und ich denke, das ist für uns alle so eine Challenge, dass wir immer an diesen regenerativen Aspekt dann auch denken. Und bei mir ist es immer, achte auf die Bedürfnisse, guck dir auch die positiven Emotionen aus, geh auf Konzerte und bleib dort einfach mal so, dass der Kopf einfach ausbleibt. Es passiert eher so, dass die Leute zu mir kommen zum Beispiel und erstmal nachfragen, ob ich einen Tipp hätte. Und da sage ich, ich gebe dir, also ich bin einmal mit dabei, aber eigentlich ist Familie und Freundeskreis, da ist eigentlich so eine Grenze. Das heißt, ich versuche das schon rauszuziehen, aber ich denke natürlich auch mit. Es gab mal Zeiten, wo ich auch sehr besserwisserisch gewesen bin und gedacht habe, ich mache es irgendwie besser oder den Menschen, die in Beziehung sind, dann immer so Tipps zu geben. Also vollkommen richtig, auch da war ich sicherlich in bestimmten Situationen auch schon drüber. Und das ist auch wieder so eine, letztendlich so ein Einfangen wieder, ne? Also es ist gut mitzudenken, es ist auch gut ein Angebot zu machen, aber am Ende entscheidet jeder für sich selbst, was er auch möchte, weil nur das ist nachhaltig. Und das ist auch etwas, was ich glaube jetzt aktuell ganz gut auf die Platte bekommen. Also das ist so das, was ich so mitnehme aus den Workshops oder aus den Einzelberatungen zum Beispiel, die ich mache. Aber das ist immer eine Challenge. Also weil das manchmal auch einfach mit der Stärke vielleicht meiner Überzeugung zu tun hat. Und wenn ich eben von etwas überzeugt bin, dann bewerte ich auch schneller und dann gebe ich eher Empfehlungen, die man auch anders sehen könnte.
Hast du ein erzgebirgisches Lieblingswort?
Jahrelang war es Verhunebibeln. Verhunebibeln, das hat meine Oma immer zu mir gesagt, wenn ich mit ihr Mau Mau gespielt habe. Die ist 2009 verstorben und wir haben aber ganz, ganz viel, eigentlich war ich so ein Oma-Kind, habe ganz, ganz viel Zeit mit Oma gehabt. Oma war so eine Fels in der Brandung für mich und auch emotional immer ganz gut dabei. Und die hat bei Mau Mau, hat die dann immer gesagt, ich würde sie Verhunebibeln, weil ich sie dann auch manchmal ausgetrickst habe. Und habe sie eben behumst, auch so ein Wort. Und das hat sich dann irgendwann so für mich durchgesetzt in Richtung veräppeln. Ist ja ähnlich. Und veräppeln ist so ein Wort, was ich glaube auch ganz gut für mich als Person oder wie ich auch meine Arbeit interpretiere, versehen würde. Ich erzähle unglaublich viele Flachwitze. Am Ende lacht niemand drüber, außer ich. Und das finde ich dann aber auch witzig. Das heißt, ich versuche manchmal auch so ein bisschen mit Humor und mit so einem leichten Augenzwinkern Dinge auch zu vermitteln, weil das einfach auch ein bisschen mehr Happening ist. Und manchmal veräpple ich auch die Leute.
Lieber Frederik, es war mir eine riesige Freude mit dir. Ich hatte ganz und gar nicht das Gefühl, dass ich gerade auf der Psychiater-Couch liege. Und ich hoffe, du auch nicht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und weiterhin viele positive Kopfvitamine. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Herzschlag-Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne über Social Media oder WhatsApp. Abonniert den Herzschlag-Podcast und schaut auch gerne einmal bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei. Dann bleibt uns bloß noch zu sagen,
Glück auf und vielen, vielen Dank dafür.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.